Die Natur, das ist ja das Spiegelbild der Landwirtschaft. Ja? Ich brauche einmal nur rauszuschauen, dann sehe ich die Arbeit der Landwirtschaft.
Die Bilder, die was wir in die Werbung transportieren und die, die was einfach Realität sind, die sind einfach wirklich immer noch unglaublich weit auseinander. Du hupfst von der Vollidylle zum Vollwahnsinn. Und beides ist absolut unrealistisch.
Es hat noch nie in der Geschichte des Menschen so eine billige Lebensmittelversorgung gegeben. Das muss man schon mal wirklich an den Punkt bringen. Da müsste man generell wieder mal umdenken und sagen, haben Lebensmittel, dürfen die auch einen Wert haben.
Ja, und ist ja mir egal, wächst alles zu und trinken gleichzeitig vom, keine Ahnung, Wölschriesling aus der Steiermark runter und sagen, ja, braucht ja keiner die Bauern.
Darf der Bauer überhaupt was verdienen?
Ja, natürlich darf der was mein Leben eigentlich ermöglicht, der was mich nährt, natürlich darf der was verdienen.
Ich muss mir als Konsumentin, als Konsument bewusst werden, mit meinem Leben, wen diene ich und wen unterstütze ich.
Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und ich bin heute wieder mal im Gespräch mit dir, Hannes Reuer. Wir haben ja schon ein paar Gespräche jetzt immer wieder führen dürfen und einer unserer Podcasts war ja um die Thematik herum, weil ganz viele Zuschriften und Fragen immer an uns gestellt werden rund um Landwirtschaft, Lebensmittel, Ernährung. Und wir haben uns heute gedacht, wir dann uns wieder mal so richtig auf das einlassen und stehen da wieder mal Frage und Antwort.
Ja, Maria, ich freue mich total, dass wir zwar wieder mal schaffen, dass wir einen aufnehmen dürfen miteinander. Es ist ja eher schon die Seltenheit. Wenn wir gestartet sind mit den Podcasts, haben wir gesagt, ja, das werden wir so einmal im Monat machen, dass wir zwar aktuelle Themen besprechen, aber wir haben Gott sei Dank, muss ich sagen, so viele Gäste, die was gern bei uns da sind, bei dir, bei mir, dass das eigentlich schon echt eine Ausnahme ist, dass wir mal die Gelegenheit haben. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute auch die Gelegenheit haben, eben über aktuelle Themen zu sprechen. Wir kriegen ganz viele Zuschriften von euch, Anrufe natürlich auch. Und möchte aber auch da mit einer Entschuldigung anfangen, weil teilweise braucht es bei mir echt lang, dass ich alle E-Mails beantworten kann. Für das möchte ich mich einfach entschuldigen, aber es sind halt wirklich sehr, sehr viele. Und ein Tag hat halt auch nicht mehr wie 24 Stunden und irgendwann kapitulierst und ja, ich schaff's da irgendwann schon, aber heute möchte man die wichtigsten davon einmal aufgreifen und die Maria und ich, wir haben einmal ja, im Vorfeld einmal geschaut, was können wir clustern, welche Fragen, welche Anregungen und es kommen ja nicht immer nur eben Fragen, sondern in letzter Zeit eben auch ganz viele Meinungen, wie Dinge gesehen werden und ich glaube, Maria, das lohnt sich auf alle Fälle, dass wir da heute voll reinstarten und schauen, was wir zwar dazu sagen.
Ja, starten wir gleich durch. Ein Thema, das was immer wieder da ist, ist einfach alles rund um Ethik, also das Spannungsfeld Ethik. Was darf man eigentlich für sich als Mensch nutzen? Ist es so, dass man einfach Tiere als Nutztiere einfach auch verwenden kann und die Natur, was darf man uns rausnehmen? Und ich finde das immer ganz ein spannendes Thema, weil es gerade in der Gesellschaft jetzt einfach wirklich sehr divers diskutiert wird. Und wir natürlich auch eine klare Sicht auf das haben. Und du als Bauer natürlich sicher auch andere, wie ich jetzt als Konsumentin in dem Sinn und natürlich lebensmittelbewusster Mensch. Und das ist sicher schon mal spannend. Was sagst du zu dem Thema?
Ja, ich führe da viele Diskussionen und Gespräche zu dem Thema und wie gesagt, mir ist der Podcast mit Christian Thürnberger immer noch in Erinnerung, wo er gesagt hat, ja, wir stehen als Gesellschaft in, sage ich mal, Mitteleuropa gerade auf dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir haben das Thema Tierschutz eigentlich im Wesentlichen verstanden, ja, jetzt geht es um die Frage sozusagen, darf das Tier auch ein gutes Leben haben, aber auch dürfen wir das überhaupt nutzen, ja. Und ich denke halt in die ganzen Diskussionen, darf ich Tiere nutzen, gehört halt auch unser eigenes Leben dazu. Und was sehr oft überhaupt nicht beachtet wird, ist einmal der Blick auf Österreich. Ja. Man redet dann immer von den Zuständen auf dieser Welt und wie in Argentinien drüben Rindfleisch produziert wird, in diesen großen Feedlots oder in China. Es werden dann immer ganz viele Negativbeispiele gebracht, aber wir versuchen halt da wieder immer den Blick auf Österreich zu richten und wir haben da eine andere Landwirtschaft, die ist, und das muss ich wirklich auch einmal sagen, ohne sie zu verteidigen, ja, aber was wir da noch haben, ist eigentlich ganz eine kostbare Perle, sage ich mal. Ja? Weil kaum noch ein Land auf der Welt, sage ich mal, so produziert, das ist vielleicht noch die Schweiz, vielleicht oben Norwegen, ja, was so Strukturen hat, wo auch so eine Natürlichkeit noch vorhanden ist, also eine Kleinstrukturiertheit, das hat man fast nirgends mehr. Und ich denke, weil wir auch in Österreich sind bestrebt gewesen, wachsen und weichen und noch größer, wir haben eigentlich den großen Bruder Deutschland, sind wir nachgeeifert. Ja, und jetzt haben wir die Diskussionen in Deutschland massiv da mit der Gesellschaft, ja, dass dort der Bauer gar keinen Wert mehr hat, weil sie es einfach vielleicht auch übertrieben haben in der Produktion, auch in den Umgang mit den Tieren. Und gerade vor einer Woche habe ich von der bayerischen Landwirtschaftsministerin gehört in einem Radiointerview, wo sie die Frage gestellt hat, ob es nicht Sinn macht, zum Beispiel bei den Kühen die Anbindehaltung, auch die Kombinationshaltung komplett zu verbieten. Ja. Also ein unglaublicher Vorstoß in die Richtung, ob das immer alles gut ist, sei jetzt dahingestellt, aber da sieht man mal, wie da überall diskutiert wird. Was ich jetzt sehr spannend finde, Maria, wir haben jetzt gerade den Butten Schwerpunkt und haben uns jetzt extrem viel zum Thema Butten Gedanken gemacht. Ich habe gerade mit Robert Wieser einen Butten-Podcast aufgenommen und wir haben jetzt sehr viele Fotos, auch ganz authentische gepostet, wie es halt in einem Buttenstall in Österreich ausschaut, wo zum Beispiel 10.000, 15.000 oder 20.000 Tiere in einem Buttenstall sind. Und wir haben ja, und das möchte ich vielleicht heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal sagen, wir haben die strengsten Auflagen weltweit bei der Buttenproduktion. Wir sind also da wirklich absolute Vorreiter im Bereich des Tierwohls. Und trotzdem haben wir ganz viele Zuschriften gekriegt und gesagt, die haben gesagt, ja, das ist ja eine Katastrophe. So viele Tiere auf einem Fleck, so viele Tiere in einem Stall. Und da wird mir dann immer wieder bewusst, dass wir vielleicht dann als Konsumentinnen und als Konsumenten oder als Bürgerinnen und Bürgerinnen vielleicht auch diesen Zugang verloren haben, wie heute Landwirtschaft arbeitet. Und vor allem auch, wie viele Menschen wir sind, die was täglich ernährt werden müssen.
Ich meine, das realistische Bild ist einfach sicher nicht da. Wir
und da ist das Spannungsfeld Ethik. Mhm, ja.
Absolut.
Also, wo ich sage, am liebsten hätten wir dann vielleicht einen Stall mit 10 Butten. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, Großbritannien ist ja jetzt quasi nicht mehr bei der EU dabei, aber ich habe es einmal vorher gewusst, da waren es 540 Millionen Einwohner in der EU und 540 Millionen sag ich mal, Menschen jeden Tag so viel Mäuler zu stopfen, sagen wir es einmal so, das ist schon eine Herausforderung. Also man muss sich das einmal vorstellen, wir sind halt einfach unglaublich viele Menschen und wie will man dann mit einer ganz kleinen Landwirtschaft sozusagen, wo vielleicht ein paar Händeln, ein paar Schweindeln am Betrieb leben, diese vielen Menschen ernähren. Das wird sich nicht ausgehen.
Das ist sicher so, dass wir die Herausforderung da haben, dass wir einerseits die Menschen versorgen. Andererseits haben wir natürlich jetzt, wenn ich Europa hernehme, wir haben keine Versorgungsunsicherheit. Wir haben eigentlich im Gegenteil, jetzt auch wenn ich Österreich hernehme, in der Buttenproduktion zwar nicht, aber in vielen Bereichen haben wir halt schon Überversorgung. Und das führt natürlich auch meistens dann zu dem, dass einfach, wenn zu viel Angebot einfach da ist, dass die Nachfrage dann einfach ja gut steuerbar ist, was den Preis betrifft. Also das finde ich immer so, dass das dann das Thema ist, was wir jetzt auch da voll oft kriegen, einfach, dass man sagt, okay, der Bauer, der verdient einfach zu wenig, alle anderen an der Wertschöpfungskette verdienen einfach viel, viel mehr. Verarbeiter, der Handel, der Konsument hat den Zugang zu billigsten Lebensmitteln und da ist immer wieder die Frage, warum bleibt beim Bauern wenig? Und da haben wir, also man sieht halt einfach in der Selbstversorgung, wir haben in der Rindfleischproduktion, in der Milchproduktion einfach eine massive Überversorgung eigentlich in Österreich. Also einfach viel mehr am Markt, wie wo es eigentlich gerade nachgefragt wird. Und das bestimmt natürlich im Preis. Jetzt ist dieser ganze natürliche Vorgang natürlich und was Marktorientierung ist. Und jetzt versteht man das natürlich nicht, dass da der Preis nachher auch dementsprechend niedrig ist. Wenn man das jetzt aus ökonomischer Sicht sieht, nachher sagt man, na klar, wo wir zu viel haben, dann kann eigentlich der ansagen, der was abnimmt, um wie viel das er einkauft. Wo ist da unser Dilemma daheim?
Aber Maria, da wird es ja jetzt extrem spannend. Ja?
Genau.
Also da machst du jetzt eine riesige Tür auf. Ich glaube einmal zum einen, man will als Gesellschaft billige Lebensmittel. Ich glaube, die EU-Agrarpolitik war, wenn man es jetzt von außen betrachtet, extrem erfolgreich. Man hat gesagt, man will sichere Lebensmittel, gesunde Lebensmittel und man will billige Lebensmittel. Also es werden ja Milliarden sozusagen in die Landwirtschaft gepumpt jedes Jahr an Förderungen, an Ausgleichszahlungen, dass das überhaupt möglich wird, dass der Konsument halt nur noch rund 9,7% für sein Essen, also Haushalt für sein Essen ausgibt im Durchschnitt. Ja. Das war ja noch nie da. Es hat noch nie in der Geschichte des Menschen so eine billige Lebensmittelversorgung gegeben. Das muss man schon mal wirklich an den Punkt bringen. Früher haben wir 40% unseres Einkommens für Essen ausgegeben. Das war aber bei Weitem nicht so sicher, es war bei Weitem nicht so gesund. Und das haben wir erreicht. Ich war auch, wie ich ein junger Bauernbub gewesen bin, mit 16 Jahren habe ich unseren ersten Landwirtschaftsminister damals zugehört und der hat uns versprochen, der hat gesagt, die Menschheit explodiert, die Menschen werden so viele Nahrungsmittel, Lebensmittel brauchen, ihr werdet alle reich werden, so quasi jeder wird an der Landwirtschaft dabei hängen und ja, ihr werdet reich. Und ich mir denke damals, ja, passt, richtige Berufsentscheidung. Ja, und jetzt habe ich aber kapiert, nein, wir werden nie reich werden, weil einfach die Gesellschaft ein Ziel hat, nämlich billige Lebensmittel. Und natürlich ist es auch gewollt, dass wir zum Teil eine Überproduktion haben, weil was passiert? Das ist das Gesetz des Marktes, Angebot und Nachfrage, ja, sobald dass ich, und es ist egal, ob das bei Hemden ist, ob das bei, weil wir da einen Tisch haben, wenn ich irgendwo von irgendwas zu viel produziere, ja, und es ist zu viel am Markt, ja, dann kostet es einfach nichts mehr, ja. Das sieht man jetzt bei den Chip-Herstellern, ja. Also eine Mangelware wird eh im Preis explodiert sein oder wenn wir gerade aktuell am Bau sind. Ja. Momentan haben wir einen Bauboom in Österreich und sogar anscheinend weltweit. Ja. Und wir haben eine Preisexplosion, ja. Teilweise in Verdoppelung. Und das muss man sich mal vorstellen. Und das kommt ja nur von dem Thematik Angebot und Nachfrage. Und ich glaube einfach, dass die Gesellschaft gesagt hat, nein, wir wollen zwar eine Landwirtschaft, die was uns ernährt, aber es muss billig sein. Das ist einfach so. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Da müsste man generell wieder mal umdenken und sagen, haben Lebensmittel, dürfen die auch einen Wert haben? Ja? Darf das einen Wert haben, darf der Bauer überhaupt was verdienen? Das ist ja die nächste Frage. Wir haben das da jetzt aufgeschrieben, das haben uns ein paar gefragt. Ja, so quasi die Landwirtschaft, wenn da einer sagt, er verdient da was, das haben wir ja im Unternehmertum. Ja, darf der Bauer was verdienen oder nicht? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also ich sehe es ja immer so, dass der Bauer ist für mich einfach Unternehmer. Und ich bin da ein bisschen, wir sind da immer ein bisschen konträr in unserer Ansicht, weil ich sage einfach, ein Bauer wird nie 40-Stunden-Wochen haben. Das ist einfach, das ist unrealistisch, weil es ist als Unternehmer auch unrealistisch. Und ich sehe einen Bauern als Unternehmer. Das heißt, man wird immer mehr leisten, wo man irgendwas erhält, wo man substanzielle Dinge aufbaut und wo man was erhält, wird man immer mehr leisten müssen, wie wenn man irgendwo in der Arbeit geht und da seine 40 Stunden macht und wieder, ja, wieder heimgeht und im Endeffekt abgesichert ist, was das betrifft, aber auch nicht wirklich jetzt was aufbauen kann, erhalten kann und so weiter. Das ist das, was ich da sehe. Und andererseits, natürlich soll der Bauer was verdienen mit dem, was er macht, wenn er einen guten Job macht. Und ich sehe als Konsumentin natürlich das so, dass ich in Bauer als Erhalter einerseits sehe, also Erhalter von Lebensraum in ökologischer Sichtweise und als Erhalter von meinem Leben, indem er mein Lebensmittel herstellt. Das sind zwei ganz, ganz essentielle Dinge. Natürlich darf der was mein Leben eigentlich ermöglicht, der was mich nährt, natürlich darf der was verdienen. Also die Sicht habe ich vorher, aber ich weiß auch, dass, und das sehe ich auch, und das fordert ja auch, also ich jetzt als Person einfach, wo ich sage, okay, du hast einen wunderbaren Job, du kannst da was erhalten, du kannst was schaffen, du kannst gestalten vor allem und mach was draus. Und dann darfst du auch verdienen, natürlich, das ist völlig klar. Und ich glaube, das gesteht auch jeder Konsument, einem Bauern zu. Darum ist es auch immer so, dass wir ja immer wieder Zuschriften jetzt nicht nur vom Bauern kriegen, dass eigentlich bei ihm nichts überbleibt, sondern ja auch von Konsumenten, die sagen, wie gibt es das, dass da nichts überbleibt, verdient da nur der Handel, verdient da der Verarbeiter, nehmen sie die so viel, dass dort nichts überbleibt. Und es ist schon spannend, natürlich, dass einfach der Markt da relativ viel vorgibt und dass natürlich ein Händler oder Verarbeiter, wo er Überangebot hat, natürlich weniger dafür zahlt. Das heißt, man kann natürlich schauen, was tut man in Österreich produzieren. Sind wir in einer massiven Überproduktion, können wir das selber ein bisschen deregulieren quasi oder steuern oder kann man einfach durch Qualität quasi gewisse Ströme natürlich beeinflussen mit Export und so weiter. Solche Themen muss man sich halt einfach, mit denen muss man sich auseinandersetzen und ich merke halt immer in der bäuerlichen im bäuerlichen Bereich fällt da sehr oft einfach dieser wirtschaftliche Blick, wie muss ich mich aufstellen, wie richte ich mich dem Markt entsprechend aus. das sind so Entscheidungen, die muss man immer wieder neu treffen können. Man darf sich da nicht extrem an Dinge langfristig binden, sondern muss halt auch in einer gewissen Weise flexibel sein, was schwierig ist und hohe Investitionen dahinter stehen. Aber das ist ein ganz normales Unternehmertum, das hat jeder Unternehmer, jedes produzierende Unternehmen hat das. Und ich sehe es auch so, dass ich einfach, genauso wie immer fordert bei den Lehrern, das müssen die Besten der Besten sein, ich sehe es auch bei den Bauern. Das müssen die Besten der Besten sein. Das sind die, die unseren Lebensraum und unsere Lebensmittel produzieren. Und das ist meine und aller Lebensgrundlage. Und das kennen nur die Besten der Besten.
Ja, das ist jetzt voll schön, was du sagst. Gefällt mir als Bauer, dass du so lobende Worte findest. Bin beim Unternehmertum ganz bei dir. Nur eins sage ich dir halt auch. Jetzt gibt es da die EU in Brüssel, ja. Die hat alle Zahlen von uns. Also wir sind ja transparent bis ins Letzte. Sie wissen ganz genau, wie viel Milch wird in Österreich jeden Tag produziert, in Frankreich. Und die können das relativ genau steuern mit der Förderungspolitik. Und wenn man irgendwo sieht, die Lebensmittel zicherten waren, tut man einfach ein bisschen mehr Förderung in Richtung Milch. Und schon explodiert wieder die Milchmenge, weil die Bauern natürlich dann sagen, hey, da kann ich ein bisschen mehr lukrieren als Unternehmer. Ja. Und zack, bumm, habe ich schon wieder Überproduktion und der Markt ist schon wieder unten. Das heißt, das wird ja gesteuert. Und das ist die was ich sage, schau, wer sind heute die reichen Menschen auf der Welt? Ist irgendein Bauer super reich? Nein, das sind halt Apple, Amazon, das sind, wo es um vielleicht künstliche Intelligenz geht, so Sachen. Ja. Aber ein Bauer, ein Pfleger, der was in einem Altersheim arbeitet, der wird nie reich werden, ja. Obwohl, dass wir die Pfleger genauso brauchen. Ja. Und ich glaube einfach, das ist, und es geht mir auch nicht ums Reichwerden, ja. Es geht mir einfach nur um das, dass ich schon sage, dass ich glaube, dass wir am Ende des Tages akzeptieren müssen, das habe ich für mich akzeptiert als Bauer, dass ich einfach in ein System eingebunden bin, wo man gesagt hat, man will einfach billige Lebensmittel haben. Und du darfst zwar da leben oben am Berg oder da unten im Tal als Bauer, das darfst, aber in Brüssel wissen sie jeden Cent, den was wir verdienen. Jeden Cent. Ich glaube, man braucht da nur ein bisschen hinschauen und sagen, okay, die Bauern in Österreich verdienen, die Milchbauern so viel, die Gemüsebauern so viel, und dann steuere ich das. Und ich kippe das sofort.
Und das war es eigentlich mit dem freien Markt sozusagen, weil das
steuert. Er ist steuert. In Wahrheit gar nicht frei.
Genau.
Das ist ja das, wir sagen ja, wir sind in einem freien Markt, aber allein durch das Fördersystem kann er gar nicht frei sein. Allein, was die USA den Schweinebauern Förderungen zugesteht, wie viel da der Mais gefördert wird, der ist ja nicht frei. Frei war er wirklich dann, wenn es null Förderungen gibt, ja. Das war brutal wahrscheinlich, ja, weil dann gewinnen natürlich die Künstler, ja, aber frei ist er hier jetzt auch nicht. Ja. Mhm. Und jetzt, du hast mir noch was aufgeworfen bei deiner Beantwortung oder wie du das formuliert hast, wegen einem Lebensmittelhandel, weil du gesagt hast, ja, wer verdient da so viel? Und wir kriegen natürlich das auch ganz oft einer, ja, der Lebensmittelhandel hat natürlich die Spannen, hat die Margen, der ist inzwischen so mächtig, so groß. Und die, was mich jetzt schon ein bisschen mehr mitverfolgen und kennen, ich bin ja einer, der was gern die Verantwortung bei mir selber lässt. Und wir schimpfen heute über die Lebensmittelkonzerne und mir ist das jetzt auch ganz wichtig. Ich nehme die Null in Schutz, ja, aber wer hat es so groß gemacht? Wer war das? Das war mir selber. Weil wer ist hingegangen zu den Händlern, die was es heute noch gibt in Österreich? Ja, wir. Wir haben alle in einem Ort einen Kreisler gehabt. Wir haben alle die kleinen Laderler gehabt, ja, wo es alles gegeben hat und ja, wo du vielleicht die Verkäuferin gut kennt hast, die Chefin oder ein Chef, so auch bei uns in Schlamming. Ja. Und heute, die sind ja alle verschwunden. Die gibt es ja nicht mehr. Also das waren, ich sage immer, am Ende des Tages hat die letzte Verantwortung die Konsumentin und der Konsument. Absolut. Und Maria, und das möchte man vielleicht heute auch mal nochmal sagen, wir haben ja selber mehrere Bauernläden und ich weiß noch, wie es uns gegangen ist, wie wir angefangen haben und die Maria war auch hoch ambitioniert, ganz tolle Produkte da einzulisten. Und was jetzt von, dass keine E-Nummern drin sind, sozusagen bei den Würsteln und wirklich alles total hochwertig. Und was waren unsere Erfahrungen, Maria? Am Ende des Tages hat der Konsument entschieden. Wir haben zwar als Händler was eingelegt, ja, wir haben gesagt, das ist unsere Überzeugung, das ist uns wichtig, die Bauern hätten wir gerne und ich weiß noch, da sind ja ganz viele Bauern gekommen mit wirklich tolle Produkte. Und jetzt muss ich eigentlich mal eins sagen, ja, was war dann sozusagen der Effekt? Die Konsumenten haben es nicht gekauft. Und dann haben sie mir ausschreiben müssen. Und dann kannst du irgendwann nach 2 Jahren überlegen, stirbst du in Schönheit als Händler und sagst, ja, ich bin meinen Werten treu geblieben. Oder du tust auch Ware rein, die was die Konsumenten kaufen. Und wenn man heute bei uns im Geschäft einkaufen geht, dann ist genau das Sortiment rein, was der Konsument bestellt hat.
Und zum Glück haben wir sehr bewusste Konsumenten und deshalb haben wir ein super Sortiment, so wie ich finde. Es ist natürlich so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man einfach ganz klar in die Richtung geht, wo der Konsument hin will. Also wir haben gewisse Dinge probiert, die einfach nicht nachgefragt worden sind, wo wir natürlich von unserem Wertebewusstsein voll überzeugt waren, aber die, wo einfach nicht hingegriffen worden ist. Und du musst es dann in einer gewissen Weise anpassen. Und würde ich jetzt freies Sortiment gestalten, ich als Person, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, wie das, wie es eigentlich noch der Konsument gestaltet hat.
Und das ist Großen, das, was du eigentlich jetzt sagst. Und das möchte ich sagen, im Großen ist nicht anders, wenn wir dann sagen, ja, der Händler braucht ja nur noch Tierwohlfleisch einlegen. Der braucht ja nicht mehr Schweinefleisch, nicht mehr für einen Vollspaltenboden. Ja, das schaue ich mir dann an, was dann los war. Ja, da war der Weltuntergangsstimmung. Weil dann wurden sie irgendwann, das ist ja dann kommt halt irgendein anderer deutscher Konzern, es gibt ja noch genug Händler und Discounter, die, was wir noch gar nicht kennen in Österreich, ja, dann sagt er, hey, da ist ja eine Lücke, weil da gibt es ganz viele Konsumenten, die wollen einfach billiges Fleisch haben. Mhm. Und das muss man vielleicht einmal akzeptieren und auch sagen, dass schon am Ende des Tages immer alles wir selber sind. Und auch noch einmal, wenn wir schimpfen heute über die großen Händler, dann die Frage, wer hat sie so groß gemacht? Ja? Mhm. Weil der kann auch so eine tolle Werbung machen, der kann auch so billige Preise anbieten. Wenn ich da nicht hingehe, dann ist die Entscheidung getroffen. Ich kann zum Bauernmarkt gehen, ich kann zu einem Bauernladen wie mir gehen. Wir haben da einen tollen Fleischer in Schladming. Ja, ich brauche nur hingehen. Ja. Aber wie war es auch im Lockdown? Da war ich teilweise der Einzige, der was gekommen ist um eine Leberkasse mit, am Viertel über 12. Ja. Hat er gesagt, du bist mein erster Kunde. Ja. Und bei den Händlern ist zugegangen wie weiß ich nicht was. Mhm. Also das muss man schon einmal an Punkt bringen. Es ist schon unser eigenes Verhalten. Und ich muss mir als Konsumentin, als Konsument bewusst werden, mit meinem Leben, wen diene ich und wen unterstütze ich?
Genau. Und du weißt, ich bin voller Verfechter von dem, dass die Verantwortung bei uns selber liegt. Möchte aber trotzdem einfach nur noch ergänzen, dass ganz klar ist, dass es eine politische Verantwortung gibt. Es gibt eine unternehmerische Verantwortung vom Handel, es gibt eine unternehmerische Verantwortung von den verarbeitenden Betrieben jetzt rund ums Lebensmittel und allen Akteuren entlang der Wertschöpfungsketten. Und jeder hat eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und kann natürlich da in gewisser Weise irgendwo hinwirken und entgegenwirken. Und wir sind ja voll gut in vielen Bereichen einfach immer wieder drinnen durch unsere Recherchen und wir sehen, dass ja in vielen Bereichen auch ein Ansinnen da ist und in manchen Bereichen ja überhaupt nicht, wo wir auch noch stark hinwirken werden in Zukunft natürlich und immer auch dann. Aber im Endeffekt bin ich voll, also immer noch bei der Sicht, wo ich die Verantwortung abgebe, in dem Moment bin ich eigentlich nur mehr Zuschauer. Ich kann nicht mehr einwirken. Und wenn ich die Verantwortung bei mir lasse, dann bin ich, also wir reden das ja oft, dann bin ich einfach mächtig, dann bin ich einfach der was steuert, der was ansagt und der was einfach dann sagt, ja, es macht zwar jeder, aber ich mache nicht mit. Und wenn ich der Einzige auf der Welt bleibe, bin ich der was ein Rückgrat hat und seinen Werten entsprechend einfach handelt, durchgängig. Und wenn ich das bin, ich merke nur, es ist total schwierig, dass man immer durchgängig ist, ist man nicht. Ich meine, wir sind Menschen, wir sind unvollkommen, es ist völlig klar, dass wir nicht immer genauso handeln können, wie wir gern möchten, weil wir halt einfach ja, gewissen Dingen ausgesetzt sind, da wo wir oft nachher einfach nicht widerstehen können. Aber ich merke immer wieder, wenn du eine Grundhaltung hast und dementsprechend handelst, dass du das in dem Moment, wo du es wieder mal schaffst, dass du das total stärkt. Das macht dich nämlich einfach zu diesem Gestalter und das lässt die Verantwortung einfach bei dir. Ich meine, es ist immer so, ich sage dir immer, wie so ein Rucksackerl, was man sich auferlegt, die Verantwortung, das ist einfach schwarz zum Tragen und es ist leicht, wenn ich es im ersten Moment, wenn ich es irgendwo abgib, aber ich kann halt nichts mehr gestalten. Ich bin mit dem abgeben, ich gebe die Verantwortung ab und somit auch die Steuerung, also die Gestaltung dessen. Und darum bin ich ja voll ein Verfechter dessen, dass ich weiß, wir als Konsumenten, jeder Einzelne von uns, hat es einfach voll in der Hand und wir können, was immer wir wollen, gestalten.
Und dass man gestalten kann, braucht es Wissen. Und ich muss also lachen, wir Menschen sind ja relativ einfach gestrickt. Also mein Hirn funktioniert halt so, dass ich immer gern sehr einfach funktioniert, ja, in richtig und falsch und schlecht oder gut. Ja.
Wie jetzt.
und da fällt mir aber was auf, je mehr, dass man dann über was weiß, also wenn man sich das jetzt so vorstellt, das Hirn da schießt hin, ist das jetzt richtig, ist das falsch und dann ist schon abverurteilt, ja, oder ist das gut oder schlecht und wenn dann plötzlich Wissen reinkommt in das Hirn, ja, dann geht es nicht mehr so leicht in richtig und falsch und gut oder schlecht zum Einteilen. Das heißt, je mehr Wissen da rein ist in unserem Kopf, ja, umso schwerer tun wir uns einfach nur so eine blindlings Entscheidung zu treffen. Und ich denke mir, das ist ja genau das, was wir wollen mit unserer Arbeit, dass wir Wissen vermitteln, das Hirn ein bisschen auch nachdenken muss, oder?
Da muss ich jetzt das erzählen, was die, also die Christine Nussbaumer ist unsere Ernährungspädagogin, die bei uns arbeitet und die hat jetzt den Etikettenchecker entwickelt, das, was sie mit den Schülern jetzt, mit ihren Schülern, sie unterrichtet in der HLW in St. Wolfgang, ja, und hat das ausprobiert und ich finde das so, so genial. Sie hat 4 Stunden gestaltet und hat mit den Kindern quasi Etiketten gecheckt und einfach Wissen vermittelt, dahingehend, was steht da, für was steht das, was heißt das und so weiter. Und sie hat vorher Abfrage gemacht, wo sie gewisse Werte, wie wichtig ist mir der Preis, wie wichtig ist mir Tierwohl, wie wichtig ist mir, sind mir soziale Standards, also Arbeitsbedingungen, wie wichtig ist mir die Ökologie. Und da sind Punkte vergeben worden, also von jedem Schüler und die haben das zugeordnet, was einer beim Einkaufen wichtig ist. Also ganz ehrlich haben sie das beantwortet, weil es nur für sich selber war. Und nach die 4 Stunden haben sie das wieder bewertet und zuerst war sehr, sehr viel im Preis. Die haben einfach natürlich nur überschaubares Taschengeld und so weiter und gesagt, okay, wenn sie einkaufen gehen, sie schauen eigentlich nur auf das, wenn sie ganz ehrlich sind, in erster Linie. Also, und dann gibt es halt noch ein bisschen Tierwohl vielleicht beim einen oder anderen oder das. Und nach der Wissenszufuhr, quasi nach dem Lebensmittelwissen, was sie sich da angeeignet haben, haben sie einfach nachher viel weniger Punkte zum Preis da und viel mehr in Richtung Regionalität, in Richtung Tierwohl, in Richtung ja, Standards. Und das war schon, also das war so eine richtige Feldstudie, wo man einfach sieht, was das bewirkt, wenn ich Wissen habe. Also wenn ich einfach sage, okay, ich schaue nicht hin, dann macht mich das blind und ich kann eigentlich gar nicht anders handeln, weil bin ich genau da, wo du jetzt sagst, da bin ich beim Falsch oder richtig und irgendwo habe ich halt irgendwas gehört und im Endeffekt ist es cool, wenn ich mir was spare und dann ist das eigentlich immer die richtige Entscheidung, der billige Preis. Und wenn ich den Preis einmal außen vor lasse und mal die anderen Themen anschaue, weil ich auf einmal das zuordnen kann, ah, das kommt von da, ah, und das hat den Hintergrund und da kann ich das eigentlich unterstützen und da kann ich zu meinen Werten stehen, wo ich vielleicht den Preis nicht als Wichtigstes erachte, sondern andere Themen, dann kann das nur durch Wissen passieren und dann ergibt man auf einmal anders mit dem Wissen. Und das ist schon voll schön, weil da merke ich, dass wir voll mit unserer Arbeit am richtigen Weg sind, wo ich weiß, umso mehr Bewusstsein da sein wird bei den Menschen, umso mehr Sicht sie auf das kriegen, dass sie gestalten können und dass jeder Einzelne von uns wirklich mit jeder Kaufentscheidung einfach einen Produktionsauftrag erteilt und der findet sie nachher einfach in die Regale immer wieder. Ja.
Das ist, Maria, so schön, das, was du jetzt da ansprichst. Und das ist ja genau das, wie unser Titel ist: Wer nichts weiß, muss alles essen. Und es ist wirklich so, wenn du über irgendein Thema nicht Bescheid weißt, dann musst du einfach alles glauben. Konsumierst vielleicht Dinge, nämlich nicht nur Lebensmittel, sondern ich merke das immer mehr digital. Also wenn ich mir dann so teilweise Social-Media-Kanäle anschaue, was da für Blödsinn verzapft wird, ja, weil man denkt, Leute, informiert euch mal ein bisschen. Ja, fangt mal ein bisschen zum Nachfragen an. Sondern es wird alles so ganz, weißt du, es sagt irgendwer was und das wird einfach als Meinung übernommen. Und ich denke mir, wir brauchen wieder Menschen, die was generell ein bisschen ehrlich kritisch werden, aber auch die Sicht auf mehrere sozusagen haben. Und nicht nur, ich möchte da nur auf ein paar Fragen eingehen, die was wir so gekriegt haben. Zum Beispiel, hierzu, weil wir den Buttenschwerpunkt gemacht haben. Ja, Wahnsinn, da leben wir 10.000 Butten. Ja. Und da möchte ich mal ein bisschen so das einordnen. Ja. Wir haben in China jetzt einen Betrieb, der hat auf einem Bauernhof sozusagen leben 1 Milliarde Tiere. 1 Milliarde. Ja. Wir haben in China, das sind immer chinesische Betriebe, jetzt Milchkühe, 450.000 Milchkühe. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir das einmal einordnen. Wir haben am Betrieb in Österreich im Schnitt 22 Milchkühe. Ja? Und der größte hat knapp unter 400. Ja? In China 450.000 Milchkühe. Ja? Und vielleicht auch zum Schwein noch was zu sagen. In China der größte Bauer quasi, der größte Betrieb, Bauer kann man da nicht mehr sagen, glaube ich, das ist eine reine Industrie, schlachtet einer mehr Schweine, wie ganz Österreich hat. Einer schlachtet mehr Schweine, wie ganz Österreich hat. Und ich sage es jetzt deswegen auch, eben wegen diesem Wissenskanal, ja, weil Wissen, man sollte das einmal wissen. Ja. Und ich muss mich dann schon ein bisschen ärgern, wenn dann immer über die österreichische Landwirtschaft so geschimpft wird und das ist alles schlecht und das machen wir schlecht und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und jetzt weiß ich auch, und wir sehen es durch unsere Arbeit, dass wir ja immer noch Luft nach oben haben und genug Verbesserungspotenzial. Aber man muss schon mal ganz klar sagen, das, was die österreichische Landwirtschaft mit den Betrieben, mit den Menschen, mit den Bäuerinnen, mit den Bauern leistet, ja, da darf man schon ein bisschen stolz sein drauf. Und das kommt mir vor, das ist sowieso ein Problem in Österreich. Wir tun uns so schwer, auf uns selber ein bisschen stolz sein. Ja. Ein bisschen anzuerkennen, was wir da leisten und was wir tun. Und ich denke mal, du bist viel immer dumm gekommen auf der Welt. Ich auch, ich bin sehr viel gereist. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin erstaunt dann, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt fährt, ja, wie woanders da gearbeitet wird, ja, dann muss man eigentlich schon mal anerkennen, was wir da eigentlich Kostbares in Österreich haben, vor der Natur, vor der Landschaft. Und die Natur, das ist ja das Spiegelbild der Landwirtschaft. Ja. Ich brauche einmal nur auszuschauen, dann sehe ich die Arbeit der Landwirtschaft. Das ist die Natur. Ja. Ist ja kein Nationalpark. Ja. Den haben wir zwar im Nationalpark Hohe Tauern, ja, aber nicht ganz Österreich ist ein Nationalpark. Also das, wenn wir da im Weinviertel, im Waldviertel, irgendwo im Burgenland ausschauen für unser Tier, das ist Österreich, das ist die Landwirtschaft. Ja. Und das kann man nicht einfach schlecht reden, sondern die ganzen Touristen kommen genau wegen denen daher, weil sie sagen, hey, da ist so schön. Also haben wir eigentlich eine gewaltige Landwirtschaft. Ja. Und ich glaube, da wieder mal den Blick hinzuwerfen, ja, und nicht nur sagen, alles ist schlecht und alles macht. Weil was war die Konsequenz? Wir können ja auch sagen, wir lassen das alles. Ja. Dann haben wir halt keine Landwirtschaft mehr. Nein, zum Essen wird man sogar haben. Wir kriegen es halt von China. Da fährt sicher ein Schiff rum mit einem Schinken und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber dann wächst halt jetzt alles zu. Ich schaue mir es dann an, wenn im Großraum Linz, Wels, wenn da alles zugewachsen ist, keiner nicht mehr spazieren gehen kann, würden vielleicht ein paar mal munter werden und sagen, ja, aber jetzt nur im Beton leben, immer nur am Asphalt gehen, ist auch nicht so super. Also das hängt halt alles zusammen. Und da fällt meiner Meinung nach total das Wissen. Oder jetzt komme ich noch auf ein anderes Beispiel, muss ich auch erwähnen. Ganz banale Dinge. Ja, warum werden die Kühe jedes Jahr vergewaltigt? Die müssen jedes Jahr eine Keiwahl kriegen, wie schlimm die Bauern sind und diese Vergewaltigung der Kühe. Und da muss ich auch wieder da sitzen und mir denken, ja, was ist mit euch los? Ich habe bei meinen Kalbinnen einen Stier dabei gehabt. Ja? Und ich muss euch eins sagen, das ist in der Natur völlig normal. Ja? Wenn man die jetzt sich selber überlässt, ja? Der Stier, der lässt sich nicht einmal so lange Zeit nach der Geburt wie der Mensch mit der künstlichen Besamung, also da wird die Kuh sogar geschont, sondern der Stier, sobald der erste Eisprung wieder losgeht, ja, bei der Kuh, fährt der Stier voll drauf, ja, und die kriegt schon wieder ein Keiwal. Das ist die Natur. Die Natur will sie vermehren. Die Natur hat ganz klar dieses Ziel, sich zu vermehren, zu wachsen, und das ist einfach völlig normal. Also nicht der Mensch vergewaltigt der Kuh und die muss jetzt auch ein Keiwal kriegen, sondern in der Natur wäre es sowieso so und in schnelleren Abständen wie unter Menschenhand. Ja. Und das sind so jetzt nur als Beispiel ausgegriffen, so Dinge, wo man oft denkt, Wahnsinn, sie wissen so wenig. Und dann wird aber groß geschimpft und groß geredet.
Es ist eine totale Entkopplung da. Das ist wieder das ethische Thema, darf man ein Tier überhaupt sich zunutze machen, in dem Sinn, dass man es auch isst. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das was immer wieder aufpoppt. Und was einfach da ist. Und ich sehe immer so, dass man, also wenn man von der Landwirtschaft redet, dann komme ich sehr oft drauf und irgendwer die Landwirtschaft total verteufelt, dass die zwar von der österreichischen gerade reden, weil ich dann immer nachfrage, von was redest du jetzt gerade? Und dann merke ich aber, sie reden von den Bildern, die was von irgendwo her haben. Weil es ist, also jetzt erstens einmal das und dann auch natürlich ist so, dass wir auch in Österreich einfach die Bilder, die was wir in der Werbung transportieren und die was einfach Realität sind, die sind einfach wirklich immer noch unglaublich weit auseinander. Und dann ist man eigentlich mit so einer, wie du jetzt zuerst gesagt hast, ich meine, das sind bei uns stehen im Schnitt 22 Kühe. Das ist dann für sie, selbst das ist fast eine Überforderung für die meisten Leute, weil sie ja eigentlich in der Werbung immer nur, keine Ahnung, ein, zwei Kühe sehen oder sowas. Oder vielleicht irgendwo auf einer Weide, vielleicht wenn sie vorbeifahren. Aber so richtig, wenn jetzt ein großer Betrieb ist, mit ein paar hundert Viecher zum Beispiel, das schlägt den Konsumenten komplett, weil wir einfach voll entkoppelt sind. Und da ist meines Erachtens einfach wirklich voll wichtig, dass man auch eben in der Bildung, was wir auch machen, einfach da mit realistischen Bildern jetzt anfangen, wirklich die nächste Generation zu bespülen, denen das einfach zu zeigen, was real ist. Und dass man sich auch wahrscheinlich, ganz ehrlich, in der Werbung ein bisschen anpasst an das, was die Realität ist. Ich merke immer wieder, wo man Kinder die Realität zeigt, dann denkt man sich immer, da muss jetzt auch dieser Schock kommen, der was voll oft bei Erwachsenen kommt, die sagen, Wahnsinn, echt so viel. Und ich merke immer, wenn du aber noch einen Milchroboter oder einfach Bilder herzeigst, wo ein paar hundert Kühe stehen, das ist für sie jetzt nicht unbedingt, ah, so ist das, aha, okay, so schaut das aus. Und dann ist das einfach abgehakt. So wird Milch produziert. Und die Entscheidung nachher dessen, trinke ich Milch oder nicht, die passiert nachher nicht mit irgendwelchen Skandalbüder oder so irgendwas oder was auch immer, sondern das kann gar nicht passieren, weil die Realität dann nicht mehr weit weg ist von dem, wo ich wirklich irgendwann einmal ein Skandal ist oder so irgendwas. Und das ist eben, wo man jetzt herholt, wo ein Skandal ist und dann die Werbung, da hupfst von der Vollidylle zum Vollwahnsinn. Und beides ist absolut unrealistisch. Mhm. Und das, wenn man da einfach schon ein bisschen näher rückt, dass man einfach die Realität abbildet, und ich finde, ich merke das bei meinen Kindern immer, die sind überhaupt nicht geschockt, wenn sie die Realität sehen. Das ist dann einfach für sie, aha, so ist es. Mhm. Und dann gibt es immer natürlich nur die Entscheidung, nutze ich das für mich oder nutze ich es nicht für mich. Und ich merke halt immer diese Thematik um die Nutzung der Tiere jetzt in Bezug zum Fleischkonsum. Da ist halt immer so, dass wenn man vorher vom Fleischkonsum verzichtet, liegt meistens dahinter, liegen Bilder, die was absolute skandalöse Situationen zeigen, die was wirklich Einzelerscheinungen sind. Und zum Glück auch nicht die Regel sind. Und das bringt nachher die Leute natürlich dahin, dass sie sagen, okay, wenn das die Realität ist, dann esse ich gar kein Fleisch mehr. Das ist völlig klar. Und da müssen wir einfach, also meines Erachtens muss man da zurück und das einfach so realistisch wie möglich abbilden.
Wissen, absolut Bildung. Absolut in die Bildung Wissen. Gehen, weil Bildung ist der Schlüssel zu allem. Mhm. Und weil du das jetzt ansprichst, ich habe jetzt gerade gestern wieder eine E-Mail gekriegt von einem, der sehr kritisch geschrieben hat, was ist los mit der österreichischen Landwirtschaft? Er lest nur noch von Skandalen. Der VGD hat wieder da einen Schweinemastbetrieb angezeigt, da einen angezeigt, dann die Anzeigen wieder, weil da einer seine Kühe verenden hat lassen, was ich dazu sage. Und ich möchte es heute auch mal klarstellen. Ich glaube, jeder kennt irgendwen, der was wahrscheinlich vielleicht sich gerade schwer tut oder der was, sag ich mal, psychisch angeschlagen ist, vielleicht sogar Burnout hat. Ja? Und das ist bei den Bauern ganz genau gleich. Aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, ganz Österreich hat Burnout. Ja? Absolut nicht. Wir sind, glaube ich, schon eine gesunde Gesellschaft. Ja, aber natürlich gibt es Menschen, die jetzt krank sind. Und so ist es mit der Landwirtschaft auch. Natürlich haben wir Skandale und furchtbare Dinge, die was mich persönlich zutiefst schockieren und was überhaupt nicht vorkommen darf. Ja. Aber sehr oft ist halt dann auch menschliches Versagen dahinter. Ja. Psychische Probleme, eben auch Burnout. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, die ganze Landwirtschaft in Österreich hat Burnout. Ja. Es hat auch die ganze Gesellschaft in Österreich Burnout. Ja. Aber das hat es wahrscheinlich immer schon gegeben. Und der Druck steigt, ja, und darum haben wir auch mehr Menschen Burnout, wenn man so schön sagt, darum haben wir auch mehr Probleme hier in der Landwirtschaft, weil der Druck einfach auch enorm steigt. Aber das ist auch wieder dieses Thema Wissen. Ja. Nur wenn wir hier von 3-4 Betriebe reden, und sollten es 50 sein, es ist jeder Einzelne, darf halt nicht passieren, jeder Einzelne ist tragisch, ja, aber das dann immer allen umzuhängen, ja, das ist einfach nicht okay. Und das meine ich wieder mit dem, wenn wir sehr wenig wissen, dann sagt das Hirn richtig, falsch, gut, schlecht. Und schon ist die Landwirtschaft ist schlecht. Ja. Haben wir ja alle Skandale. Und das ist eben genau nicht so. Sondern wenn man wieder ein bisschen sich damit beschäftigt und auseinandersetzt, dann glaube ich, hat man wieder einen anderen Zugang zu diesen Themen. Mhm. Ja.
Und der Druck, der was eigentlich da ist, weil du das jetzt angesprochen hast, weil der massive Druck da ist, der kommt einerseits vom Preis, andererseits von was kommt der? Siehst du das auch ein bisschen so gesellschaftlich, dass man einfach diesen Druck hat, überhaupt Nutztiere zu halten, dass da ein massiverer Druck kommt, oder ist das einfach auch, würde ich jetzt sagen, ganz normal wie in allen Bereichen, dass halt, keine Ahnung, Unternehmer auch in Konkurs gehen oder was ich weiß oder was auch immer und sich eine Sache dahinter liegen, oder warum ist das jetzt gerade ein bisschen verstärkter?
Nein, ich glaube, ich sehe das darin, du musst dir ja vorstellen, die Landwirtschaft war bis 1995 geschützt am Markt. Ja. Wir haben keinen freien Markt, was es jetzt auch nicht gibt, aber vorher hat es noch weniger gegeben. Man hat genau gewusst, so viel produziert,
durch die Kontingente.
Genau. Du hast eigentlich genau gewusst, was du am Ende des Jahres verdienen wirst. Das war alles irgendwie ja, relativ in einem geschützten Bereich, eine geschützte Werkstatt. Ja. Dann sind wir sozusagen in die EU gekommen, plötzlich sind die Preise verfallen, plötzlich haben wir, weil irgendwo in Frankreich ein Bauer mehr Milch produziert hat, ist unser Milchpreis verfallen. Und das hat dann die Betriebe dazu gebracht, okay, ich muss da jetzt mehr verändern, ich muss investieren. Und ich glaube schon, dass da sehr viel einfach geklappt haben, in der Größe wäre es schaffen. Nur, dass das so große Betriebe werden, wenn heute einer mal bei uns in Österreich dann auch vielleicht 80 oder 100 Milchkühe hat, das muss er natürlich schon mal da managen. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Dann kommt das Thema Partner dazu, dass dann die Frauen oft nicht mehr mitspielen und sagen, du, warum soll ich da jetzt jeden Tag auch Vollgas das alles mitmachen? Dann sind Scheidungen am Betrieb und dann fängt die Spirale an. Plötzlich steht er dann allein da, weiß überhaupt nicht mehr ein und aus, hat einen Haufen Schulden und dann fängt der Druck an. Also das ist einfach eine Abfolge dessen. Und ich glaube, das wird jetzt noch so 15 Jahre dauern und man merkt es ja jetzt schon, dass viel draufkommen. Das Heilige ist nicht, dass wir nur wachsen. Also es sehen viele und fangen zum Nachdenken an und sagen, du, eigentlich, wenn ich mal so groß wäre, ich habe ja gar keinen Ausweg mehr. Und wenn du heute für, nehmen wir her, einen Stall baust für 80 Milchkühe, ja, oder 100 sogar, ja, da hast du einmal so viel Schwimmbicken, die nächsten 30 Jahre, also eigentlich dein ganzes Arbeitsleben ist einmal, da kannst du nicht mehr kreativ sein, da kannst du nicht mehr eine neue, freie Entscheidung treffen, da bist du Gefangener des Systems. Nur, da ist es auch wieder für mich halt so, jeder trifft die freie Entscheidung, ob er sich fangen lässt. Ja. Ich kann halt auch sagen, nein, ich bleibe klein oder ich mache halt eine extensivere Wirtschaftsweise, gehe vielleicht nebenbei wo arbeiten. Also ich habe ja alle Möglichkeiten. Ja. Aber wenn ich irgendwann einmal unter dem Kredit meine Unterschrift setze, dann bin ich gefangen. Ja. Und dann kann ich nicht mehr aus. Und wenn aber dann noch, und das, ich kenne persönlich viele Beispiele, nach 18 Jahren kommen sie plötzlich drauf, dass das nicht mehr so lustig ist und haben aber noch 12 Jahre Kredite zum Zahlen. Ja. Aber er will eigentlich gar nicht mehr. Ja. Der Vater lebt nicht mehr, der was vorher mit ihm das gemacht hat, oder der Großvater, die Frau ist schon längst weg, die ist schon 10 Jahre nicht mehr im Betrieb, die Kinder sind auch nicht mehr da und da bleiben einfach ganz viel allein über. Ist eh tragisch, aber ich glaube, das muss auch heute für einen, sage ich, 25-Jährigen, der was in sowas einsteigt, der muss diese Eventualitäten halt mitdenken. Ja? Und ich kenne so viele, die sagen, ah, das ist ja kein Problem, der Vater ist noch stark und rüstig, meine Freundin tut auch schon viel mit und dann sage ich, ja, und wie lange wird dein Vater rüstig bleiben? Also was ist in 20 Jahren? Ja, das ist halt so weit weg, sage ich. Ja, wirst du dir anschauen. Das geht ganz schnell. Und der Vater lebt nicht mehr. Und die Freundin ist vielleicht nicht mehr deine Freundin. Oder deine Frau nicht mehr deine Frau. Und dann wird es spannend. Und dann allein überbleiben mit so vielen Tieren. Ja, das dann zum Managen. Und das jeden Tag, 365 Tage. Ja, da kannst du nicht sagen, einmal, ach, ich schlafe mir einmal aus. Das geht nicht. Also, die, und da glaube ich schon. Und dann muss man auch fairerweise sagen, dass halt wahrscheinlich nicht jeder... Du sagst zuerst, du hast es so schön gesagt, nur die Besten sollten Bauern werden. Gefällt mir total, ja. Weil früher war es oft anders. Da oft das traue ich zum Behaupten, wenn 4 Buben da waren und bei 3 waren, oder bei 4 waren 2, wo man gesagt hat, die sind so gescheit, die Kinder, die schicken wir studieren. Die haben dann quasi das Studium gekriegt, ja. Und der, was halt nicht so der was halt gerade nicht geschafft hat für das Studium, der ist halt dann daheim Bauer geworden. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Eigentlich müsste man sagen, der Beste, oder das beste Dirndl, jetzt bitte ich auch nicht falsch verstehen, ich habe 3 Töchter, bin voll stolz drauf, freue mich auch, wenn die den Hof übernehmen, aber eigentlich muss die Beste, die Intelligenteste ist, den Hof kriegen. Ja.
Die Unternehmerin eigentlich, ja.
Die Unternehmerin, das, sagen wir es so. Ja.
Also die was einfach die Sicht ganzheitlich hat, die was aber auch, und ich denke immer, der Bauer ist dann eine eierlegende Wollmilchsau, muss ich sagen, es ist Unternehmerin einerseits, aber natürlich die größte Verpflichtung ist das, dass er eigentlich mit der Natur arbeiten kann und mit den Viechern kann. Das ist, und weiß, was er da zu tun hat. Also das ist ja noch, das steht natürlich über dem. Und ich sage immer, das ist relativ schwierig, das auch wirklich in einer Person zu finden. Deshalb bin ich voll offen für das, dass man auch andere Betriebssysteme in der Landwirtschaft eigentlich wirklich proaktiv andenkt. Die Lebensmodelle verändern sich massiv. Es gibt einfach, wo man das beobachtet, wie viele Scheidungen und so weiter. Also das ist jetzt nicht, was die bäuerliche, den bäuerlichen Bereich erreicht, dass man nicht ewig vielleicht eine Beziehung führt oder so irgendwas. Und das ist ja schon längst da, Patchwork-Familien,
ja, da geht's halt.
Was auch immer. Und dem verschließt man sich halt meines Erachtens voll, wo man immer dann, also ich finde das immer so spannend, diese Diskussion, und dann ist die Frau da hier und dann geht's bergab. Und dann denke ich mir immer, das ist ja schon längst, also das wissen wir ja schon längst, dass das eigentlich so nicht mehr so funktioniert, weil es sind, ich weiß nicht, wie viele Scheidungen in Österreich. Und kaum eine Beziehung schafft. Du bist ja schon, also ich weiß nicht, ich bin mit meinem Mann jetzt sehr lang schon zusammen, über 20 Jahre, und da sage ich, Wahnsinn, unglaublich, dass ihr das schafft. Das ist halt immer, also wenn man sich auf das verlässt, dass das irgendwie bleibt oder kommt oder wieder wird, dann ist das halt voll schwierig. Und ich denke mir halt, dass es andere Betriebsmöglichkeiten gibt, wo man zum Beispiel nachher einfach verschiedene Kompetenzen auf einen Hof holt und das einfach anders weiter bewirtschaften kann und trotzdem klar strukturiert bleiben kann. Nur man muss offen sein für andere Bewirtschaftungsmodelle. So sehe ich das sehr oft. Und ich merke einfach, dass da noch nicht viel Bereitschaft ist, und ich bin immer so ein bisschen Vorreiter, was das betrifft, und darum lasse ich das immer überall ein bisschen liegen. Vielleicht hat irgendwer da einfach auch Ambitionen in dem Bereich, was zu tun.
Hat vielleicht eh her, weil es oder gibt vielleicht Menschen, die würden voll gerne einen Bauernhof übernehmen, haben keine Möglichkeit, und das ist mir jetzt noch eingefallen. Ich habe gerade im letzten Jahr, in der ganzen Corona-Zeit, mit vielen Bauern zu tun gehabt, die, was mir dann erzählt haben, was das dann ein bisschen länger am Hof bist, sie wollten eigentlich gar nicht Bauer werden. Die waren total kreativ, waren irgendwo Künstler. Und dann hat irgendwann halt der Vater gesagt, du musst jetzt den Hof nehmen. Ja. Dann hat er eine Nummer, jetzt sind die 52, 55, 57 Jahre alt, die fallen mir jetzt gerade so ein. Ja, und sind eigentlich total frustriert. Weil sie was da haben müssen, was sie eigentlich nie da haben
wollen. Und ich habe voll viel übergeben, also ich kenne auch voll viele, die was gesagt haben, sie hätten den Hof voll gern wollen und haben ihn nicht gekriegt. Und der älteste Bub, keine Ahnung, hat ihn gekriegt und hat ihn nachher genommen, weil er das nicht auslassen wollte, dass er diese Substanz übernehmen darf. Aber nicht, weil er es eigentlich da drinnen gespielt hat. Und ich glaube, das ist so eine große Verantwortung. Ich meine, ich weiß eh, dass das total schwierig ist, Hofübergaben. Aber das muss so gut überlegt sein, wem man den Juwel, muss ich immer sagen, wirklich in die Hände gibt. Das ist eine Entscheidung, die ist ganz, ganz wichtig und gerade für Österreich voll wichtig, weil wir einfach voll klar strukturiert sind. Und ich muss sagen, ich stehe auf das voll. Ich lebe selber in Lessach, im Lungau. Wir haben, glaube ich, 48 Bauern, den Hexenbauern in Salzburg auf 1400 Meter ungefähr. Wir liegen auf 1200. Ich weiß ganz genau, wenn da keine bäuerlichen Betriebe mehr sind, dann gibt es den Ort nicht mehr. Das ist einfach völlig klar, der wächst zu, schöne Jagd sicher, aber das gibt es dann nicht mehr. Und ich denke mir, und ich bin halt, ich liebe die Stadt und ich liebe das Land und die Kombination ist mein Leben zum Beispiel, und ich denke halt einfach, dass das schon voll schön ist, wenn man als Städter auch in die Landschaft nutzen kann. Und dieser Zusammenhang ist auch voll oft weg, einfach dieser Bezug zu dem, dass dieser Lebensraum eigentlich nur da ist und nutzbar ist, weil dort bewirtschaftet wird. Und da sehe ich einfach unser größtes Potenzial immer, dass man Österreich betrachtet, also dass wir einfach wirklich auch, was die landwirtschaftliche Produktion betrifft, Österreich uns anschauen und da sagen, wir produzieren nicht nur unsere Lebensmittel, sondern wir schauen auch, dass wir unseren Lebensraum erhalten. Und das kennen wir nur, wo wir Lebensmittel produzieren. Also wenn wir keine Milch mehr trinken und kein Rindfleisch mehr essen, dann wird in Österreich sich die Landschaft massivst verändern. Und das ist immer so unglaublich, dass diese Sicht auf das fehlt und dass auch die Bereitschaft dann teilweise da ist und sagt, ja, und ist ja mir egal, wächst alles zu und trinken gleichzeitig vom, keine Ahnung, Welschriesling aus der Steiermark runter und sagen, ja, braucht ja keiner, die Bauern. Und diese Zusammenhänge, die müssen einfach wieder voll da sein, also in der nächsten Generation, ich wünsche mir das voll und wir arbeiten in die Richtung hin, einfach, dass man diese Synapsen wieder herstellt und dieses Wissen eben einfach da ist. Es sind Abhängigkeiten da, das heißt, ich muss das essen, aber wenn ich es natürlich abschaffen will, dann schaffe ich auch meinen Lebensraum gerade ab. Also wenn jeder, der was jetzt eigentlich sagt, er trinkt keine Milch und er isst kein Fleisch mehr, entscheidet natürlich, dass die Produktion eigentlich eingestellt wird. Und die Entscheidung, die hat mit meinem Lebensraum zu tun. Das kann den einen oder anderen wurscht sein. Mir ist natürlich nicht wurscht. Deshalb entscheide ich mich jetzt nicht nur für wegen Fleisch essen zum Essen, sondern auch, weil ich weiß, ich halte eigentlich das, wo ich gerade lebe. Und ich möchte es genau so erleben. Ich möchte es frei erleben. Ich möchte es nicht zugewachsen erleben. Weil ich weiß, wie das ist, wenn es nur Wald hast. Das schaut von oben ganz lässig aus, wenn du mit einer Drohne oder mit einem Flieger drüber fliegst vielleicht, weil du denkst, ja, ist wurscht, Natur. Aber wenn du unten bist, ist es nicht so klasse.
Und ich kann nicht sagen, auch die Jäger haben keine Freude, weil die müssen eine Wildesungsflächen schaffen, künstlich, weil das Wild braucht genauso diese offenen Räume. Und, aber
voll, das ist auch zum Beispiel, ich finde, das ist ein Wissen, das hat kein Mensch. Man denkt sich einfach, ich höre das voll oft, ja, lass mal da alles zuwachsen. Ist ja kein Problem, gefällt mir eh Wald. Und genau so ein Thema ist, also es ist du hast über, und auch Wildtier, ich finde das ganz spannend,
dass wir aber dann Maria, da sind wir wieder durch. Unser Hirn ist einfach, und das müssen wir vielleicht uns Menschen auch entschuldigen. Wir sind so gestrickt, wir sind so einfach, wir wollen es uns so einfach machen. Wir hauen einfach einmal was raus, und genau auf das zielen ja oft Populisten ab. Das ist ja diese Menschenfängerei, sage ich aber, ja, dass einfach Leute gefangen werden mit Meinungen, weil man es ja so einfach macht. Weil sobald dass ich nur so sage, du, liebe Menschen, es braucht selber keine Verantwortung mehr übernehmen, weil schuld ist eh der Politiker, schuld ist der Bauer, schuld ist die Landwirtschaft, schuld ist der XY, dann wird es einfach. Ja? Weil dann kann ich sagen, boah, ich lade mich zurück, also ich kann ja gar nichts dafür. Ich habe ja leider so viel Pech gehabt in meinem Leben, und es war alles so scheiße, und Schulbildung und wie die Eltern und Partner war alles eine Katastrophe. Und dann wird das Leben ganz einfach plötzlich. Ja? Und jetzt hier lade sie zurück und denkt sich, boah, cool, ja, ich kann eigentlich ja gar nichts dafür. Und ich glaube, das haben wir ja heute im Podcast, glaube ich, ganz gut vermittelt. Ja? Dieses Wissen, ja, dient ja dir selber, ja. Und du bist plötzlich nicht mehr Opfer. Und meistens gibt es ja dann die, was in dem verfallen sind, ja die, die was sie wirklich auch suhlen in dieser Opferrolle, ja. Und genau deswegen glaube ich ja, dass unsere Arbeit so wichtig ist, dass wir immer mehr Menschen aus dieser Opferrolle rausholen und sagen, nein, du bist nicht Opfer. Nein, ganz im Gegenteil, du bist Gestalter, du kannst schöpferisch tätig sein, du musst nur Verantwortung für dein Tun und Handeln übernehmen. Das ist hart, ja. Wenn ich plötzlich nachdenken muss, sind wir wieder bei der Diskussion, warum sind die Lebensmittelhändler so mächtig? Geh halt nicht mehr hin, es gibt genug Alternativen. Dann würde ich ja sagen, ja, aber das, ich habe keine Zeit und alles. Ja, nein, es ist schwer, ja. Verantwortung übernehmen ist ein bisschen eine Aufgabe, ja. Aber ich meine, wir sind ja nicht umsonst auf der Erde. Also macht eher ein bisschen Sinn, dass wir uns Gedanken machen, und ich würde es auch nicht aushalten, so leben, ja. Weil ja, wenn ich dann irgendwann, weiß ich nicht, mit 90, 95 auf meinem Sterbebett liege und dann denke ich über mein Leben nach, da möchte ich ja schon das Gefühl haben, das hat passt. Oder?
Aber auf jeden Fall, und da sind ja wir einfach voll dran, nämlich das, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Also wir lassen da niemanden drinnen, also jeder, der was unseren Podcast hört, weiß das, dass man in der Komfortzone sicher nicht verweilen kann. Also wir bleiben da dran, wir haben da auch jeden raus. Kein Gespräch, das, wo wir nicht irgendwo hinkommen, wo man da unbedingt wahrscheinlich zumindest gedanklich schon mal seine Komfortzone verlassen muss.
Und dann wird das Thema aber auch richtig gut. Ich sage einmal, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, aus der Komfortzone Aussatz kommen, kann man umgekehrt nicht mehr rein. Macht es natürlich für andere extrem schwierig, glaube ich, oft mit uns, weil sie sagen, bist du deppert, da ist da jeden Tag Vollgas. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne, und ich kann es nur jedem empfehlen. Und auch nochmal darauf hinzuweisen, eben wirklich auch diesen Titel, wer nichts weiß, muss alles essen. Das sich für alles im Leben eigentlich ein bisschen herzuholen, das ist, wie konsumiere ich Medien, und auch vielleicht ein bisschen ein Verständnis aufzubringen, auch für die Landwirtschaft, auch was jetzt Skandale betrifft oder so. Es menschelt halt einfach in der Landwirtschaft. Wir sind dann so gern pauschal verurteilen, aber da kommen einfach unsere tiefsten menschlichen Abgründe genauso zum Vorschein wie die Juwelen, die Kostbarkeiten, wie man halt so als Mensch ist. Ja? Ich glaube, das versuchen wir ja schon, alle Religionen wollen uns das lernen, sozusagen ein bisschen höher zu sein, zu schwingen, ethischer zu handeln, richtiger vielleicht zu handeln, was ist richtig, was ist falsch. Ich glaube, alles haben wir am Weg. Und wenn man das Verständnis wieder ein bisschen aufbringt, ja, dann tut man vielleicht nicht jeden gleich so abverurteilen und auch nicht die Landwirtschaft einfach nur pauschal abverurteilen. Ja. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und wir haben auf alle Fälle, das kann ich auch sagen, das Verständnis, dass nicht jede Konsumentin, jeder Konsument jetzt schon total bewusst ist und diese Dinge alle beherzigt, weil sonst könnte man den Weg auch nicht gehen. Nur wir leben halt nach dem Motto, steht der Tropfen hüllt den Stein. Und wir haben noch einige Jahre, hoffe ich, Zeit, ja, dass wir noch ein bisschen leben dürfen. Und vielleicht, wenn wir dann einmal alt sind und zurückschauen, hat sich vielleicht was wieder, haben wir was bewirkt, haben wir was verändert. Und ich glaube, das treibt uns an, oder Maria?
Mit Sicherheit. Und wir werden auch sicher was verändert haben, weil wir einfach ja, unseren Werten entsprechend handeln und somit eigentlich Gestalter sind. Das heißt, da können wir gar nicht anders. Wir können nur gestalten.
Und das möchte ich auch sagen. Uns taugt es total, dass wir viel Lob kriegen, dass wir viel Lob auch über die Landwirtschaft kriegen. Aber genauso wie heute, wo wir gesagt haben, heute wollen wir mal wirklich wieder diese kritischen Fragen, kritischen Nachrichten auch aufs Tableau holen, ja, gehört genauso dazu für uns. Das macht ja das aus, diese Vielfalt, dass man eben nicht nur das Schöne herzeugt und nicht nur über das Positive redet, sondern auch kritisch genauso mal wo drauf schaut. Und das werden wir immer wieder mal machen. Mir taugt es total, Maria, der Austausch mit dir ist für mich extrem wertvoll. Bist auch ein Juwel, und danke dafür. Und ich hoffe, dass ihr eigentlich wieder von dem Podcast was mitnehmen habt, China, wo es ist, vielleicht wieder ein bisschen nachdenkt. Und dann haben wir eh schon viel erreicht, weil genau das wollen wir bezwecken, dass ihr ein bisschen da sitzt und denkt, ja, stimmt vielleicht, da müsstet ihr vielleicht eher mal drüber ein bisschen nachlesen oder mich informieren. Und dann vielleicht trifft man aufgrund dieser Kenntnisse eine Entscheidung. Mhm. Und dann ist alles passiert, was wir erreichen wollten. Mhm. Danke fürs Dabeisein von meiner Seite. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Danke von meiner Seite.
Danke und vierting. Bis bald. Sehr gut.